Die Situation im Rezidiv ist ja ganz anders als die Situation bei der Ersterkrankung, weil sie nicht so divers ist. In Wahrheit gehören fast alle Patienten transplantiert und deswegen habe ich mich heute dazu entschlossen, nicht die Indikation durchzugehen, weil das relativ eigentlich fad wäre, sondern mich eher darauf zu fokussieren, auf eine Subgruppe, nämlich auf die sogenannte Intermediate Risk ALL-Rezidive, wo wir mit Chemotherapie alleine und Stammzelltransplantation, glaube ich, eine sehr hohe Messlatte gelegt haben, an der sich die CAR-T-Cell-Therapie erst, glaube ich, beweisen muss und mit der sie sich matchen muss. Und das sollte auch ein Übergang sein zu den nächsten Vorträgen. Die ALL-Rezidiv-BFM-Studiengruppe war eine Gruppe, die hat die ALL-Rezidive stets in 4 Subgruppen eingeteilt, S1, 2, 3 und 4. Und die größte Gruppe ist diese sogenannte S2-Gruppe, die die sogenannten Intermediate-Risk-Rezidive beinhaltet, die 55-60% aller Patienten ausmachen. Wenn man sich die gesamte S2-Gruppe anschaut, so liegt das Überleben bei ca. 55-60%. Wenn man dann in die Patienten hineingeht, die einen Knochenmarksbefall hatten zum Rezidivzeitpunkt, zwar entweder isoliert oder kombiniert, so ist das Ergebnis mit Stammzelltransplantation bzw. Chemotherapie bei 65-70%, was schon sehr, sehr gute Ergebnisse sind. Das andere Problem, das man bei einem ALL-Rezidiv, Erstrezidiv immer hat, ist das Wissen darum, dass wenn es zu einem zweiten Rezidiv kommt, die Prognose deutlich schlechter wird, weil wir dann nur noch 10-15% der Patienten maximal heilen können. Und das führt eigentlich immer dazu, dass die Experimentierfreudigkeit im Erstrezidiv nicht ganz so hoch ist, während man sich vielleicht bei der Ersterkrankung mehr erlauben kann. Aber trotzdem stellt sich die Frage, und auf das möchte ich dann im Rahmen des Vortrages eingehen, braucht man bei Patienten, die schlecht auf die Reinduktionschemotherapie ansprechen, in dieser S2-Gruppe tatsächlich die allogene Stammzelltransplantation, die eben zu 70% EFS führt, oder kann man das auch anders erreichen, indem man zum Beispiel an CAR-T-Cell-Therapien denkt? Das einmal zur Erklärung, wie teilt die ALL-Rezidiv-BFM-Gruppe Patienten grundsätzlich ein, wenn sie rezidivieren? Wir teilen ein nach Immunphänotyp, nach der Lokalisation des Rezidivs und nach dem Zeitpunkt des Rezidivs. Und ich möchte insbesondere eben heute eingehen auf diese sogenannten S2-Patienten, diese Intermediate-Risk-Rezidive, die eine Knochenmarksbeteiligung hatten, entweder früh, spät kombiniert oder spät isoliert im Knochenmark. Ganz kurz nochmal zu den Patienten, die in diesen höheren Risikogruppen sind, S3, S4. Das sind Patienten, die, wenn sie Chemotherapie alleine erhalten, gar keine Chance haben. Das ist, denke ich, weltweit etabliert und von allen Studiengruppen belegt. Das sind ein bisschen ältere Daten, die zeigen, dass wir bei diesen Patienten 25-30% heilen. Wenn man sich die Literatur derzeit anschaut und auch unpublizierte Daten, so sind wir da bei 30-45%, aber wie gesagt, ausschließlich und allein nur mit Transplantationen zu erreichen. Ich möchte eigentlich gerne jetzt zeigen, wie wir gezeigt haben in der BFM-Gruppe, dass die Transplantation eine absolute Indikation hat in der Rezidivsituation. Es geht wiederum um diese sogenannten S2-Patienten. Es gibt eine relativ alte Studie, die sogenannte 95er-96er Studie, wo die Transplant zwar schon bekannt war, aber noch im Kommen war. Und wenn man sich die S2-Gruppe anschaut, so hatten wir hier eine reine Block-Chemotherapie vorgesehen. Wir hatten aber vorgesehen, in dieser Studie vor jedem Block Knochenmarkspunktionen durchzuführen, insbesondere hier in der Woche 5 nach der Induktion, nach dem F1, F2-Block. Und wir haben MRD erfasst. Diese MRD-Ergebnisse waren aber geblindet. Die hat niemand erfahren. Alle Patienten erhielten Chemotherapie. Nachdem die Studie aus war, haben wir diese MRD offengelegt und was ist uns gelungen? Wir konnten anhand der MRD mit einem Cutoff von 10⁻³ eine Gruppe zeigen, die ein exzellentes Outcome hat für eine Erstrezidivsituation, nämlich MRD unter 10⁻³ zur Woche 5, reine Blocktherapie, 76% EFS, 20% Rezidive. Die Gruppe mit einer MRD-Last von größer gleich 10⁻³, wiederum zur Woche 5, auch reine Blocktherapie, keine Transplant, hatte ein EFS von nur 18% und dieses schlechte EFS war auf eine sehr hohe Rezidivrate von knapp 60% zurückzuführen. Das heißt, wir konnten am Ende dieser Studie anhand der MRD zur Woche 5 nach der Induktion F1, F2-Block eine Gruppe definieren, die wir als Poor Responder bezeichnet haben und eine Gruppe, die wir als Good Responder bezeichnet haben. Und dafür haben wir den MRD-Cutoff von 10⁻³ genommen. Dann kam die nachfolgende Studie, wieder S2-Gruppe. In dieser Studie haben wir uns dann dazu entschieden, anhand der MRT, die ich vorher gerade dargelegt habe, zu entscheiden, also die MRT zu diesem Zeitpunkt, wiederum Woche 5, was passiert in der Woche 19? Patienten mit einer niedrigen MRT, das heißt unter 10 durch minus 3, haben die reine Blocktherapie fortgesetzt. Patienten mit einer MRT-Last von größer gleich 10 durch minus 3 sind in die allogene Stammzelltransplantation gegangen. Und das hat dann dieses hervorragende Ergebnis gebracht. Wiederum MRT-Last unter 10 durch minus 3, blaue Kurve, reine Blocktherapie 70% EFS, MRT größer gleich 10 durch minus 3, jetzt transplantiert im Vergleich zur vorhergehenden Studie, wo wir nicht transplantiert haben, gleich gutes Ergebnis 64% EFS, und wenn man sich die Rezidivinzidenz zwischen diesen zwei Gruppen ansieht, sieht man komplett gleich 27%. Damit konnten zwei Studien auf eine, glaube ich, sehr schöne und saubere Art demonstrieren, dass man mit allogener Stammzelltransplantation schlechte Ansprecher verbessern kann. Bei guten Ansprechern kommt man in dieser Gruppe mit Chemotherapie alleine aus. Hier sieht man das nochmal grafisch dargestellt, auf eine andere Art und Weise, diese Verbesserung. Das sind nur die Poor Responder. MRD zur Woche 5, größer gleich 10 durch minus 3. In der älteren Studie nur chemotherapiert, mäßig, also schlechtes Ergebnis. In der darauffolgenden Studie transplantiert mit einer massiv signifikanten Verbesserung des Outcomes. Wir haben auch in dieser Studie noch einmal, weil es einige wenige Patienten gab, die entgegen dem Protokoll nicht transplantiert wurden, obwohl sie einen schlechten MRT-Response hatten, verglichen mit denen, die protokollgemäß transplantiert wurden. Und da sieht man noch einmal, wie schon in der 95er, 96er Studie, natürlich bei sehr kleinen Zahlen, aber das ist trotzdem, denke ich, eindeutig, das Ergebnis schlechter ist. Was ist uns aber noch in dieser Studie aufgefallen, in dieser sogenannten 2002er-Studie? Wir haben gesehen, dass bei den sogenannten Good Respondern, und es geht eigentlich nur um diese zwei Zeilen hier, also mit einer MRT-Last von unter 10 hoch minus 3, vermehrt Patienten gab mit einem frühen kombinierten Knochenmarksrezidiv einer ALL. Und da haben wir gesehen, dass die, weil sie Good Responder waren und nicht transplantiert wurden, mit Chemotherapie alleine nicht sehr gut ausgekommen sind. Also Sie sehen hier die frühen kombinierten Knochenmarksrezidive mit einer guten MRT zur Woche 5, nicht transplantiert, weil nicht im Protokoll vorgesehen, im Vergleich zu den späten isolierten und späten kombinierten Knochenmarksrezidiven. Was haben wir daraus für einen Schluss gezogen? Wir haben uns dann entschieden, in der derzeit noch immer laufenden Intrial-Studie, diese Patienten allesamt einer allogenen Stammzelltransplantation zuzuführen, obwohl die MRD zur Woche 5 gut ist, also, sagen wir, bei unter 10 hoch minus 3 liegt. Und dieses schlechtere Ergebnis war insbesondere natürlich auf Rezidive zurückzuführen, also 20% versus über 60%. Was ist noch wichtig für den Erfolg einer allogenen Stammzelltransplantation? Die MRD-Last unmittelbar vor Transplant. Hier sehen Sie einen sehr kleinen Patientenzahlen, aber ich werde das dann noch an größeren zeigen, dass die MRD-Last unmittelbar vor der Transplant prognostisch bedeutsam ist. Wenn man mit einer Last von unter 10 hoch minus 3 in die Transplant geht, dann liegt das Disease-Free Survival bei 77%, wenn die Last bei größer gleich 10 hoch minus 3 liegt, bei nur noch 33%, aber diese Zahlen sind sehr gering. Sie werden sehen, dass das die größeren Zahlen auch bestätigen. Was wir trotzdem zeigen konnten, auch an den geringen Patientenzahlen in dieser 2002er-Studie, dass die MRD vor Transplant ein unabhängiger prognostischer Faktor ist, stellt sich dann immer die Frage, macht es Sinn, diese Patienten mit der MRD zu reduzieren? Wenn das untoxisch geht, wahrscheinlich schon. Wenn es sehr toxisch wird, dann haben die Patienten schon so viel Last, dass auch die Transplantation ein Problem darstellen kann, was die Treatment-Related Mortality betrifft. Das Slide ist jetzt im Detail gar nicht wichtig, sondern es geht eigentlich nur um, was ganz oben steht und unten. Wir haben dann die ALL-Rezidiv-BFM-2000-Patienten mit unseren Registerpatienten kombiniert und waren da in der Lage, ungefähr fast 400 Patienten miteinander auszuwerten, mit sogenannten späten Rezidiv einer B-Vorläufer-ALL, also vorwiegend S2-Patienten. Und wir haben uns dann dazu entschlossen zu schauen, können wir bei Patienten mit einem guten MRD-Response unter 10 hoch minus 3 noch einmal zwei Gruppen bilden mit einer unterschiedlichen Prognose, nämlich die, die unter 10 hoch minus 4 haben versus denen zwischen 10 hoch minus 4 und 10 hoch minus 3. Eine ähnliche Analyse haben wir dann durchgeführt für die Patienten mit Poor Response, größer gleich 10 hoch minus 3 bis 10 hoch minus 2, beziehungsweise die zweite Gruppe über 10 hoch minus 2 bis morphologisch detektierbar 24% Blasten. Bei den sogenannten Good Respondern konnten wir eigentlich bei einer relativ hohen Patientenzahl keinen signifikanten Unterschied finden, wenn man sich, wenn man die MRD aufsplittet in diese zwei Gruppen, die ich vorher beschrieben habe. Man sieht das auch sehr schön, dass es hier keinen Unterschied gibt in der Rezidivinzidenz zwischen der ganz niedrigen MRD-Last und der etwas höheren. Wenn man aber dann in die Gruppe der Poor Responder geht, so sieht man hier sehr schön, dass Patienten, die eine MRD-Last hatten von 10 hoch minus 3 bis 10 hoch minus 2, also knapp an der morphologischen Detektionsgrenze und allesamt transplantiert werden sollten, was im großen Teil auch passiert ist, dass die ein signifikant besseres EFS haben, als wenn Patienten zur Woche 5 eine hohe MRD-Last haben, die bis in die morphologische Detektion hingeht. Also man sieht, dass schon der frühe Zeitpunkt darüber Auskunft gibt, wie es danach weitergehen wird. Und man sieht, dass der Unterschied im EFS insbesondere auf einem Unterschied der Rezidivinzidenz beruht. Hier 32% und hier 13%. Letzte Kurve noch, hier sehen Sie nochmal schön an einer viel größeren Patientenzahl, kann man mit der MRD unmittelbar Transplant die Prognose nach der Transplant vorhersagen. Und wenn man dann den Cutoff von 10 hoch minus 4 anwendet, so sieht man überhaupt eine sehr, sehr, sehr gute Gruppe mit einem EFS von 84%, während die anderen zwei Gruppen ein schlechteres Outcome zeigen. Gibt ja auch Zentren, auch wir gehören dazu, wenn wir Patienten haben mit einer MRD-Last von über 10 hoch minus 3 zumindest, dass wir da uns wirklich nochmal zusammensetzen und darüber diskutieren, soll man die MRD nicht weiter versuchen, wenn möglich untoxischerweise zu senken. Sie sehen, der Unterschied im EFS beruht auch hier wiederum auf einem Unterschied in der Rezidivinzidenz. Ja, zusammenfassend, glaube ich, kann man sehr schön zeigen anhand der Daten dieser Studien, dass die ALL-Rezidiv-BFM-95-96-Studie gezeigt hat, dass die MRD prognostisch bedeutsam ist. Die ALL-RETS-BFM-2002-Studie, die Nachfolgestudie war, hat diese MRD schon verwendet, um Patienten in Transplant und Chemotherapie zu stratifizieren und gezeigt, dass man die schlechten Responder mit Transplant verbessern kann und somit das Gesamtergebnis der S2-Gruppe. Wir haben aber auch gesehen, dass der MRD-Response, auch wenn er gut ist, bei den sogenannten frühen kombinierten Knochenmarksrezidiven nicht hilft, weil die ein sehr schlechtes Ergebnis haben mit Chemotherapie alleine, sodass sie in der laufenden Studie allesamt transplantiert werden. Was ich nicht gezeigt habe, man kann natürlich anhand der molekularen Genetik, der Herbert hat die dort gezeigt, ja auch beim Rezidivsetting eigentlich den MRD-Response vorhersagen. Patienten mit ETV6 RUNX1 sprechen für gewöhnlich sehr häufig gut an, während zum Beispiel Patienten mit hypodiploider ALL schlecht ansprechen. Was ich nicht gezeigt habe, ist, dass eigentlich die MRD zum frühen Zeitpunkt auch vorhersagen kann, wie gut sprechen die Patienten auf die weitere Blocktherapie an. Was wir aber schon gezeigt haben, ist, dass die MRD unmittelbar vor Transplant, Cutoff 10 hoch minus 3, 10 hoch minus 4, prognostisch bedeutsam ist. Die Frage, die sich jetzt nun stellt für die neue Studie, und damit bin ich schon beim vorletzten Slide, ist die, was tun wir mit diesen Patienten, insbesondere diesen S2-Patienten? Wir sehen, die Good Responder enden bei 65-70%, das ist gut, aber nicht exzellent, wir wollen besser werden. Wir überlegen, Intensivierungen durchzuführen, die man zum Beispiel in der Konsolidierung durchführen kann, also das heißt unmittelbar, nachdem man die MRD erhoben hat zur Woche 5. Wir überlegen, und es wird auch schon durchgeführt, Intensivierungen unmittelbar vor der Transplant durchzuführen, um die MRD zu senken und dann erfolgreich zu transplantieren. Der dritte Weg wäre überhaupt zu versuchen, Poor Responder zu vermeiden. Dazu müsste man die Induktion verändern, also die ersten 4 bzw. 5 Wochen der Therapie. Das tun wir auch schon. Die Frage, die sich die sogenannte INTREAD, und das ist die internationale Gemeinschaft, unser internationales Konsortium, stellt, wie viele Schritte soll man auf einmal machen? Soll man Induktion verändern, Konsolidierung, Prätransplant oder die Transplant gleich abschaffen und durch CAR-T-Cells ersetzen? Das ist nicht so leicht und das ist ein Diskussionsleit, das wir in der INTREAD-Gruppe derzeit haben. Ich möchte mich jetzt nur auf das beschränken, was ich dargestellt habe, nämlich die Standardrisikogruppe, die diese S2-Patienten enthält. Hier planen wir die Induktion schon zu verändern, indem wir ein neues Medikament oder relativ neues Medikament, das Inotuzumab, einen Anti-CD22-Antikörper prüfen gegenüber einer Standardinduktion. Wenn Patienten danach MRD-negativ sind, würden wir die Konsolidierung verändern, indem wir Chemotherapie und Blinatumomab miteinander kombinieren und dann geht es in die Dauertherapie. Wenn die Patienten MRD-Poor-Responder sind, steht zur Diskussion, dass man randomisiert prüft. Blinatumomab und Konsolidierungschemotherapie plus allogene Transplant versus CAR-T-Cell-Therapie. Das ist etwas, was ganz am Anfang steht, und ich zeige hier einfach ein erstes Diskussionsslide. Natürlich gibt es auch Fragestellungen für die Hochrisikopatienten, das sind diese S3, S4-Patienten, und dann gibt es sogar Very High-Risk-Patienten, das sind Non-Responder nach Induktion oder bestimmte molekulargenetische Gruppen, wie zum Beispiel E2A-PBX1-positive Patienten, die im Rezidiv ganz miserabel gehen. Die würden unrandomisiert schon den experimentellen Induktionsarm kriegen und es ist eine Diskussion, vielleicht direkt in die CAR-T-Cell-Therapie gehen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.